SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute,
19. August 14 nach Christus, der Todestag des römischen Kaisers Augustus, Geburtsname Gaius Octavius.
Das, was ist, bestimmt das Denken.
Papa!
Deutschland. Der Beginn des 21. Jahrhunderts nach Christus.
Kinder kennen nur die eine.
Sie kennen mich.
Können eigentlich auch Männer Bundeskanzlerin werden?
Das, was ist, das ist die reale Welt.
Die Mauer.
Das, was ich kenne, das ist die richtige Welt, so wie sie in meinem Kopf zu sein hat.
Deutschland, die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts nach Christus.
Wird in 100 Jahren noch bestehen bleiben.
Veränderung. Viele Menschen können sie sich nicht vorstellen. Sie haben sich eingerichtet in ihrer Welt. Veränderung macht Angst.
Rom, der Beginn des ersten Jahrhunderts vor Christus.
Man glaubte nicht an die Möglichkeit einer grundlegenden Veränderung.
Römer kennen damals vor Augustus nur die Republik, Res Publica, ihre reale, ihre richtige Welt.
Man kannte für Rom nicht die Alternative zwischen verschiedenen Staatsformen.
Christian Mayer, Res Publica Amissa, eine Studie zur Verfassung der späten römischen Republik.
Sondern nur zwischen Staat und Unstaat.
In Wahrheit verändert sich die Welt ständig und es gibt Menschen, die daran mitwirken. Gaius Octavius, später genannt Augustus, er gehört zu diesen Menschen.
Gaius Octavius, geboren am 23. September 63 vor Christus in Rom, gestorben am 19. August 14 nach Christus.
Heute vor 2010 Jahren.
In Nola bei Neapel. Er ist Großneffe und Haupterbe des Gaius Julius Caesar.
Caesar hat ihn früh entdeckt und offenbar erkannt, dieser junge Mann hätte das Zeug, mir einst nachzufolgen.
Ja, also ich denke, er muss irgendein Potenzial gesehen haben.
Dr. Alexander Betz, Althistoriker und wissenschaftlicher Bibliothekar an der Universität Konstanz, Buchautor.
Also man weiß, dass Octavian und Caesar gut miteinander konnten.
Mit diesem Octavian, mit Augustus, wird damals die richtige Welt zu einer ganz anderen werden. Das ewige Rom, er hat es verändern können. Auch wenn das manchem Römer immer widerstrebte, schon lange vor Augustus.
Wir vertreten das Volk, in dem wir seine Traditionen waren.
Das Jahr 82 vor Christus.
Wenn es fürchtet, du willst König werden.
König?
Hast du König gesagt?
Der römische Feldherr und Konsul Lucius Cornelius Sulla lässt sich zum Diktator ernennen.
Nach hunderten Jahren der Republik missachtet dieser Sulla die traditionelle Staatsform.
Ist das nicht wieder das römische Gesetz?
Ich habe dieses Gesetz soeben geändert.
Vor dem Tyrannen Sulla hat in Rom fast nur der Senat regiert, sprich die Vertreter der reichen Familien.
Die Römische Republik.
Sie ist faktisch eine Oligarchie, eine Herrschaft weniger, obschon auch das einfache Volk eine Vertretung hat.
Lasst uns gemeinsam wirken, Römer!
Es gibt Volksversammlungen und Volkstribunen, die den einfachen Bürgern eine Stimme geben. Stets für ein Jahr stehen jeweils zwei Konsuln an der Spitze des Magistrats. Gewählte Beamte, die nach dem Gesetz der Republik agieren. Und Könige?
Ich bin kein König, Rom hat keinen König.
Nichts ist den Römern mehr zuwider als Alleinherrscher, als Dynastien an der Spitze des Staates, die über dem Gesetz stehen. So etwas gilt römischen Bürgern als barbarisch, hinterwäldlerisch, zurückgeblieben.
Ein König kann die Herrschaft übertragen auf seinen Sohn und einen weiteren Sohn für alle Zeit. Unsere Ahnen kannten die Folgen davon nur zu gut.
Für Römer ist damals die Vorstellung eines Königs an der Spitze ähnlich abwegig, wie sie wohl für Deutsche im Berlin des 21. Jahrhunderts wäre. Aber einen starken Mann, der alles in Ordnung bringt, einen solchen Mann können sich bald auch republikanische Römer vorstellen. Denn die Staatsform Republik gerät an ihre Grenzen, angesichts der schieren Größe des Römischen Reichs.
Der Hauptgrund für diese Krise ist die Überforderung des römischen Staates mit dem, was das Weltreich, das sie ja nun erobert hatten, so mit sich brachte.
Alexander Betz, Althistoriker.
Das heißt, die Römer versuchen eigentlich mit der Verfassung eines Stadtstaates, denn das war die römische Verfassung, ein Weltreich zu regieren.
Die Verfassung stimmte nicht mehr zur Wirklichkeit. Die Verwaltung der Provinzen wies immer mehr Missstände auf.
Aus Res Publica Amissa.
Die verlorene Republik, die grenzenlose Macht eines Weltreichs, die üppigen Schätze in den Provinzen, der zunehmende Größenwahn Roms, all das ist schädlich für bescheidenes republikanisches Denken. Manche, die die militärische Befehlsgewalt haben, wollen sie nicht mehr missen. Mit dem Diktator Sulla beginnt der Anfang vom Ende der Römischen Republik.
Sulla ist der Erste, der zeigt, dass man für die Durchsetzung von politischen Interessen und eben auch Einzelinteressen, die eine Person nur hat, nämlich Sulla, dass man dafür nicht unbedingt den Senat braucht, sondern vor allen Dingen das Militär.
Rückblende. Die republikanischen Armeen.
In ihnen dienten seit jeher wohlhabende Römer, die sich selbst finanzierten. Die Befehlsgewalt wurde einem Konsul oder Prätor übertragen, für jeweils einen klar umrissenen militärischen Einsatz. Wenn der erledigt war, legten die Männer ihre Waffen ab. Rom führt dann ein Soldsystem ein. Fortan haben auch einfache Römer einen Zugang zum Militär. Es ist der Beginn einer römischen Berufsarmee. Die Feldherren finanzieren nun die Soldaten oder entschädigen sie später. Und sie machen sie damit von sich abhängig.
Das ist eben eigentlich so diese Haupttriebkraft, die im ersten Jahrhundert dann dazu führt, dass diese ganzen Gestalten wie eben Sulla, Pompeius oder dann vor allem Caesar und auch Octavian ja im Übrigen dazu in der Lage sind, diese Umwälzungen dann auf den Weg zu bringen.
Mit ergebenen Soldaten hinter sich gelingt es Sulla, die Ordnung zu erschüttern. Das allmähliche Ende der Römischen Republik geht mit jahrzehntelangen Bürgerkriegen einher. Von den starken Männern, die nach dem Tyrannen Sulla kommen, Pompeius, Caesar, Octavian und andere, erwarten sich die Menschen ein Beenden dieser Schreckenszeit. Die starken Männer selbst treten jeweils an mit dem Versprechen, ich stelle die gute alte Republik wieder her.
Lasst uns gemeinsam wirken, Römer!
Ich bringe euch die guten alten Zeiten zurück.
In unserem Streben nach einem Imperium, das unbegrenzt ist, geeint ist und frei!
Julius Caesar verfährt so. Wie Sulla stützt er sich dabei auf seine Legionen.
Er ist dann bereit, diesen Staat anzugreifen. Und zwar eben auf Basis dieser reinen Militärmacht, die er da mit sich bringt. Eben kampferprobt in Gallien, also Richtung Süden gezogen, den Rubikon überschritten und damit wirklich dem Staat den Krieg erklärt.
Es wurde vom neuen Senat verfügt, dass der Titel des Diktators verliehen wird an Gaius Julius Caesar.
Das Volk jubelt, aber den mächtigen Familien in Rom steckt die Diktatur Sullas noch in den Knochen. Bitte nicht schon wieder.
Heil dir, Caesar!
Seine Herrschaft endet an den berühmten Iden des März des Jahres 44 vor Christus. Eine Gruppe von Senatoren ermordet ihn während einer Senatssitzung mit zahlreichen Dolchstichen. Seine Frau Calpurnia hat ihn noch gewarnt.
Ich sah dich niedergestochen, in deinem Blut liegen.
Nach einem schlechten Traum.
Es war furchtbar.
Nach Caesar schlägt dann die Stunde jenes starken Mannes, dem es tatsächlich gelingen wird, die Welt nachhaltig zu verändern.
Weißt du, wie man eine neue Welt errichtet? Indem man die alte zerstört.
Augustus wird sie zerstören. Aber so, dass es zunächst niemandem auffällt. Rom ist konservativ, Rom hält an den alten Dingen fest. Alles Alte ist besser als das Neue. Augustus weiß das sehr genau.
Und das ist ja auch das, was Augustus dann übrigens aufgreift.
Aber bleibt für uns auch etwas von den alten Prinzipien übrig?
Also er bemüht sich ja eigentlich darum, diese Staatsform, die er dann etabliert, so darzustellen oder zu kaschieren, dass es faktisch eine Monarchie ist und eben konsequent an diese alten Traditionen der Republik anzuknüpfen.
Nebenbei, selbst mit dem Beinamen, diesem Ehrentitel, den er später tragen wird, knüpft er an das Alte an. An das ganz Alte, an die Gründung Roms und die Romulus-Legende.
Augustus, Adjektiv, erhaben.
Ist aber für viele Römer, für viele römische Ohren eng verbunden mit der Sphäre des Romulus, weil der hatte, als er die Stadt gegründet hat, ein besonderes Götterzeichen gesehen, ein Augurium, und zwar das besonders erhabene Augurium, das Augustum Augurium. Und jeder Römer, der dann das Wort Augustus, dann eben in der maskulinen Form, hörte, der war automatisch verbunden mit dieser Romulus-Sphäre, also das klang automatisch mit an, allein durch diese Vokabel.
Augustus, ein Bewahrer, der alles verändern wird.
An allen Ecken des Landes tobt der Bürgerkrieg, den müssen wir beenden.
Er wird den Bürgerkrieg beenden, aber dazu noch viele andere Kriege führen.
Dieses Schicksal ist mir auferlegt worden von meinem göttlichen Vater, Julius Caesar.
Tatsächlich hat Caesar seinen Großneffen nicht nur per Testament zum Erben seines Vermögens gemacht, sondern
mein Sohn.
Sich auch zu seinem Vater erklärt.
Und in dem Moment, wo dann Octavian diese Machtmittel bekommt, nämlich über das Testament von Caesar, nicht nur unglaublich viel Geld, sondern auch den Namen sogar erbt, weil er eben innerhalb des Testaments adoptiert wurde, ist plötzlich alles anders und Octavian ist nicht mehr zu umgehen.
Der junge Mann, er ist bei Eintritt in die Weltgeschichte gerade mal 19 Jahre alt, kann sich dank des Geldes Legionen zulegen. Der neue Name legitimiert ihn vor dem römischen Volk, das Caesar verehrt hat.
Was ihn aber jetzt auszeichnet, ist, dass er diese Chance ergreift. Also es gibt sehr viele 19-Jährige, auch in der Antike, die wären da weggelaufen oder hätten sich gar nicht dafür interessiert. Und dass Octavian eben hier zupackt und sich diese Chance nicht nehmen lässt, obwohl ihm sein ganzes Umfeld davon abwehrt, das ist eigentlich das, finde ich, Faszinierende an dieser Figur.
Und seine Taktik? Undurchschaubar. Augustus verbündet sich zunächst mit den Cäsar-Mördern, die die Republik retten wollen.
Wir haben Cäsar getötet, damit alle frei und unabhängig sein und nach Recht und Gesetz regiert werden.
Der römische Historiker Cassius Dio.
Später dann stellt er sich gegen die Mörder Cäsars und verbündet sich mit jenen, die die Republik angreifen.
Noch ist der Bürgerkrieg nicht beendet. Und das wird er mit Sicherheit erst sein, wenn Cäsars Feinde tot sind.
Etwa mit Antonius.
Marcus Antonius, römischer Politiker und Feldherr, Anhänger Cäsars.
Am Ende wiederum bekämpft er diese Mitbewerber um die Herrschaft mit allen Mitteln, etwa mit Propaganda.
Also Augustus ist, was das betrifft, meisterhaft.
Alexander Betz.
Augustus kann sein Volk überzeugen.
Das ist definitiv so. Also er ist ein Meister der Propaganda, der alles durchsetzt mit dieser Idee, als Retter und Neugründer Roms stilisiert zu sein oder sich auch so darzustellen.
Er kann vor allem zu Beginn seines Aufstiegs auch unerbittlich und brutal sein. Anders als sein Adoptivvater Cäsar, aber genauso wie einst Diktator Sulla, lässt er seine Gegner in Rom gnadenlos beseitigen.
Die Männer, deren Namen auf diesen Listen stehen, werden hiermit für rechtlos erklärt. Wer ihrer habhaft wird, darf sie augenblicklich töten.
Am Ende sind da nicht nur alle Cäsar-Mörder tot, sondern auch all jene, die ihm, dem jungen neuen Herrscher, noch im Weg stehen könnten.
Also Senatoren, die ein funktionierendes Staatswesen noch erlebt hatten, die gab es zu Augustus-Zeiten wahrscheinlich nur noch eine Handvoll. Und das führt dazu, dass da jetzt sehr viele neue Leute in den Senat reingespült werden, die eindeutigere Loyalität gegenüber vor allen Dingen Octavian dann zeigten.
Nach den brutalen Anfängen bei seinem Aufstieg zur Macht wird es viele Jahre des inneren Friedens in Rom geben, in denen Augustus den Staat komplett umbaut, verwaltungstechnisch, militärisch, ihn effektiver macht. Er wird dabei die Reste der alten Republik beseitigen und sie dennoch auf seine Art bewahren. Er schafft ein römisches Kaiserreich und wahrt den Schein der Republik.
Das ist auch wahrscheinlich die nachhallendste Leistung von Augustus.
Augustus wiederholt nicht den Fehler seiner Vorgänger. Er zeigt sich weiterhin an die Traditionen gebunden. Er lässt alte Institutionen bestehen und weist auch dem Senat eine bedeutende Position zu. Er lässt sich nicht Diktator nennen, er nennt sich Prinzeps, Erster.
Also er hat letztendlich ein Staatssystem auf den Weg gebracht, jetzt nicht nur innerhalb von Rom, sondern auch aufs gesamte Imperium bezogen, das ja fast 300 Jahre lang Bestand hatte.
Mit Augustus' Veränderungen wird das neue Rom zur realen, zur richtigen Welt, so wie sie in den Köpfen der Menschen zu sein hat. Ganze Generationen werden anderes nicht mehr kennen. Eine Welt ohne Augustus? Unvorstellbar.
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde.
Sogar die spätere christliche Welt wird diesen Augustus verewigen. Er ist jener Mann, den Lukas in seinem Evangelium erwähnt.
Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt.
Der 19. August des Jahres 14.
Augustus fühlt sich unpässlich.
Unterwegs im Süden, in Nola.
Hat das Ganze euch gefallen?
Das sagt er angeblich kurz bevor er stirbt, mit fast 76 Jahren.
Nun, so klatschet Beifall unserem Spiel und entlasst uns alle mit Dank.
Diese angeblich letzten Worte legt ihm ein Schriftsteller in den Mund. Sie passen zu ihm, zu Augustus, dem Bewahrer, der alles verändert hat. Er hat stets neue Rollen gespielt und am Ende seine Hauptrolle gefunden. Vorbild und Vorlage zu sein für Herrscher bis heute.
Papa?
Die richtige Welt?
Sie kennen mich.
Ja, es kann auch Bundeskanzler geben, männlich.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Nein, keine Mauer hält ewig. Die richtige Welt ist Veränderung, immer und ständig.
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Mayer an den römischen Kaiser Augustus, der am 19. August 14 nach Christus gestorben ist. Zeitzeichen morgen, der Alster-Pavillon in Hamburg wird eröffnet.